SRF 1.
Das Wichtigste des Tages, zusammengetragen in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Aus der Geschichte wohl wenig gelernt. Schweizer Banken vergeben Hypotheken zum Teil leichtfertig. Nationalbankpräsident Jordan verlangt Massnahmen hier im Rendezvous. Beim No-Billag-Abstimmungskampf setzten SRG-Gegner auf dieses Gesetz, das neue Mediengesetz. Jetzt ist der bundesrätliche Entwurf da. Alle Wege führen heute nach Genf. Der Papst gibt sich die Ehre und da kommt selbst der Bundesrat in Reformator Calvins Heimat. Im Tagesgespräch um 13 Uhr unser Korrespondent Charles Liebert, der nach 4 Jahren in Paris zurückkommt nach Bern. Er erlebt einen geschockten französischen Präsidenten Hollande nach den Terroranschlägen in Paris.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
Und er erlebte den Aufbruch im Land mit dem neuen Präsidenten Macron.
Je vous servirai avec amour.
Erfahrungen, Erlebnisse, Bleibendes im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Das hatten wir doch schon mal vor der Finanzkrise in den USA. Und jetzt zeigt sich's wieder in der Schweiz. Die Banken vergeben neue Hypotheken lascher als früher. Das ist gefährlich. Und das bereitet der Schweizerischen Nationalbank echte Sorgen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler wollte genaueres wissen von Nationalbankpräsident Thomas Jordan.
Thomas Jordan, Sie mahnen die Banken schon seit Jahren, wirklich vorsichtig zu sein beim Vergeben von Hypotheken. Jetzt sehen Sie, die gehen dort doch wieder höhere Risiken ein. Hören die Banken einfach nicht auf Sie?
Nein, ich glaube, die Banken hören uns. Wir haben auch eine sehr gute Diskussion mit ihnen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, unsere Botschaft richtig zu verstehen. Wir haben diesmal in unserem Finanzstabilitätsbericht vor allem den Fokus auf diese Wohnrenditeliegenschaften gelegt. Also das sind die Wohnhäuser mit vielen Wohnungen, die vermietet werden, die Investoren eben aus Renditezwecken kaufen. Und dort haben wir jetzt in den letzten Jahren eine große Preiserhöhung gesehen, sowohl bei diesen Wohnrenditeliegenschaften. Aber wir haben auch gesehen, dass die Leerstandsquoten sich erhöht haben. Wir haben mehr leere Wohnungen. Und wir haben eben auch gesehen, dass die Banken bereit sind, genau bei diesen Wohnrenditeliegenschaften höhere Risiken einzugehen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb wir auf diese Risiken hinweisen.
Jetzt eben die Banken, die suchen verzweifelt Renditen, die werden nicht von sich aus bremsen. Was tun sie jetzt?
Es ist ganz wichtig, dass wir vom Punkt, wo wir jetzt sind, über die nächsten Monate und Jahre nicht eine starke Zunahme der Risiken sehen. Die Banken haben eigentlich genügend Kapital, um die gegenwärtigen Risiken zu tragen, aber es gilt jetzt keine Fehler zu machen, um unvernünftige Risiken quasi auf die Bilanzen zu nehmen. Unsere Botschaft ist, dass man sich Gedanken machen soll, welche Massnahmen möglich sind. Wir haben keine konkreten Massnahmen vorgeschlagen, aber die beteiligten Gruppen, das sind die Banken selber, das sind natürlich die FINMA, das Finanzdepartement und die Nationalbank, sollten sich Überlegungen machen, welche Möglichkeiten gibt es, um eben einen unvernünftigen Aufbau der Risiken vom heutigen Zeitpunkt her zu verhindern.
Was heißt eigentlich, man muss bei der Tragbarkeit ansetzen oder wie stark man ein Haus belehnen darf? Solche Regeln sollen verschärft werden.
Also ich möchte jetzt hier nicht in die Details gehen, das ist dann Gegenstand von Diskussionen, welche Massnahmen notwendig sind. Aber wie gesagt, es gilt vor allem jetzt zu verhindern, dass wir zukünftig größere Risiken aufbauen, die dann eben ein Problem sein könnten.
Sie sagen, die Branche, die Aufsichtsbehörde, die sollen jetzt Massnahmen überlegen. Sie selber könnten ja auch Gegensteuer geben, indem Sie die Zinsen anheben.
Aus geldpolitischen Überlegungen ist das kein Thema. Die Geldpolitik muss expansiv bleiben. Wir haben immer noch eine sehr tiefe Inflation. Wir haben immer noch einen hoch bewerteten Franken. Und es macht keinen Sinn, in dieser Situation jetzt die Geldpolitik zu verschärfen. Das hätte viel zu viel negative Auswirkungen.
Sagt Nationalbankpräsident Thomas Jordan im Rendezvous. Und damit zu Annik Wangler und der Nachrichtenübersicht.
Die BLS akzeptiert den Entscheid des Bundesamts für Verkehr zur Konzessionsvergabe von 2 Fernverkehrslinien. Man verzichte auf eine Beschwerde, um die fristgerechte Übernahme der Linien nicht zu gefährden, teilt das Unternehmen mit. Geht es nach dem Bundesamt für Verkehr, soll die BLS ab Dezember 2019 auf den Interregio-Linien Bern-Biel und Bern-Burgdorf-Olten fahren. Die BLS hatte ursprünglich 5 Linien beantragt. Die Konkurrentin SBB hatte dagegen nach der Vergabe angekündigt, man bereite eine Beschwerde vor. Das Kernkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern kann offiziell zurückgebaut werden. Das Energiedepartement UVEC hat die entsprechende Stilllegungsverfügung erlassen. Die Stilllegung soll so durchgeführt werden, wie das die Betreiberin BKW vor 3 Jahren vorgeschlagen hat. Zusätzlich seien diverse Auflagen zu erfüllen, die unter anderem vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat beantragt wurden. Das Kernkraftwerk Mühleberg ist seit 1972 in Betrieb. Vor 4 Jahren hat die BKW beschlossen, es auf Ende 2019 stillzulegen. Kinder in der Schweiz werden in naturwissenschaftlichen Schulfächern zu wenig gefördert. Zu diesem Schluss kommen die Akademien der Wissenschaften Schweiz in einer Untersuchung, die sie während mehreren Jahren gemacht haben. Sie empfehlen, Kinder früher für Physik, Pflanzenkunde und Technik zu sensibilisieren. Denn heute würden Schüler in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wenig gefördert. Und weiter heißt es im Bericht, dies habe Folgen für den Berufsalltag. Es würden bereits gut ausgebildete Fachleute fehlen, insbesondere in Technik und Informatik sowie teilweise im Bauwesen, heißt es weiter. Die Schweiz hat im Jahr 2016 mehr für Sozialleistungen in den Bereichen Alter und Gesundheitsversorgung ausgegeben als im Vorjahr. Konkret lagen die Ausgaben bei 170 Milliarden Franken, das sind 3,3% mehr als noch 2015, das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. 42% der Sozialleistungen wurden in Altersrenten ausbezahlt. Dies entspreche einem Trend in ganz Europa, weil es immer mehr ältere Menschen gebe, schreibt das BFS weiter. Die europäischen Grossverteiler verdienen viel, aber die Menschen, die diese Produkte herstellen, leben oft in Armut. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Nichtregierungsorganisation Oxfam. Sie hat Grossverteiler aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA unter die Lupe genommen. Oxfam untersuchte die Lieferketten von verbreiteten Produkten, zum Beispiel Avocados aus Peru oder Tee aus Indien. Die Erkenntnis: Die Arbeiter und Bauern würden durchschnittlich nicht mal halb so viel verdienen, wie für einen angemessenen Lebensstandard nötig sei. Die Haftbedingungen des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik verstoßen nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und hat eine Beschwerde des 39-Jährigen abgelehnt. Dieser hatte beim Gericht gegen seine Haftbedingungen protestiert. Er bezeichnete sie als unmenschlich. Breivik hatte 2011 77 Menschen getötet. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen mehr Wolken auf und es gibt vor allem über den Bergen lokale Schauer und Gewitter. Mit auffrischendem Nordwestwind erreicht die Temperatur 26 bis 30 Grad. Morgen ist es neben ein paar Wolken meist sonnig. Mit rund 20 Grad ist es im Norden deutlich kühler. Im Süden bleibt es heiß mit 31 Grad.
Das deutliche Nein zur No-Billag-Initiative hat klar gezeigt, dass das Schweizer Volk grundsätzlich öffentlich finanzierte Service-Public-Medien will. Im Abstimmungskampf wurde aber immer wieder verlangt, dass das, was an der SRG kritisiert wird, auch ins neue Mediengesetz einfließt. Die SRG sei zu groß, zu dominant, zu rücksichtslos gegenüber privaten Anbietern. Das neue Mediengesetz liegt nun druckfrisch auf dem Tisch und geht in die Vernehmlassung. Darin schlägt der Bundesrat unter anderem vor, dass neben der SRG und neben privaten Radio- und Fernsehanbietern neu auch Online-Medien mit den Gebühren unterstützt werden können. Medienredaktor Klaus Bonanomi hat die Einzelheiten.
Zu den herkömmlichen Medien kommen immer mehr neue digitale Angebote hinzu. Deshalb macht der Bundesrat aus dem Radio- und Fernsehgesetz nun ein neues Gesetz für elektronische Medien. Neu sollen auch Online-Angebote unterstützt werden, die einen Beitrag zum Service Public leisten. Davon verspricht sich Bundesrätin Doris Leuthard einiges.
Wir haben noch nicht ein sehr breites Angebot, ein sehr textlastiges. Und deshalb finden wir, es hat seine Berechtigung, hier neue, auf audiovisuelle Produktion gerichtete Angebote zu unterstützen. Das sind Innovationen.
die den Markt beleben sollen, hofft der Bundesrat. Nicht unterstützt würden allerdings nach heutigem Stand Portale wie die Republik oder Watson, die vorwiegend Texte und Bilder anbieten. Damit kommt der Bundesrat den Verlegern entgegen, die befürchten, dass ihre eigenen Online-Angebote konkurrenziert werden könnten durch gebührenfinanzierte Online-Textangebote. Hingegen könnte es auch Geld geben für innovative IT-Plattformen, über welche die Medienanbieter ihre Beiträge besser verbreiten können. Weiterhin soll aber der größte Teil der Gebührengelder an die SRG und an die privaten Radio- und Fernsehsender gehen. Wie bisher soll die SRG ein breites Radio- und Fernsehangebot für alle Landesteile bereitstellen, mit Information, Kultur, Bildung, Unterhaltung und Sport in hoher Qualität. Auch online darf die SRG so wie bisher tätig sein. Weiterhin soll der Bundesrat alle 4 Jahre festlegen, wie viel Geld die SRG aus dem Gebührentopf bekommt.
Das ist für uns schon wichtig, weil das soll schon von nationalem Interesse sein. Und hier geht es dann natürlich auch für den Bundesrat darum, dass wir in allen Sprachregionen diesen Service gewährleisten können und er nicht allfälligen Manövern ausgesetzt ist.
Private Radio- und Fernsehanbieter können auch künftig gefördert werden. Statt einer Konzession für ein bestimmtes Sendegebiet sollen sie neu eine Leistungsvereinbarung für ein regionales Service-Public-Angebot abschließen. Neu ist, dass das Gesetz die SRG verpflichtet, mit privaten Medienhäusern zu kooperieren und ihnen etwa tagesaktuelle Beiträge zu überlassen für ihre Plattformen. Eine weitere große Neuerung ist schließlich, dass für die Regulierung und Kontrolle der SRG und der geförderten Medienangebote eine staatsferne Kommission aus unabhängigen Experten verantwortlich sein soll. Bisher waren dafür der Bundesrat und das Bundesamt für Kommunikation, BAKOM, zuständig.
Wir nehmen hier einfach die Kritik auf vom Parlament, von den Medien auch, die gesagt haben, ja, der Bundesrat und das BAKOM sind zu SRG-freundlich und die sind da befangen, zu wenig unabhängig. Und jetzt schlagen wir halt vor, okay, jetzt soll das halt eine unabhängige Kommission machen.
Die dafür gerade stehen soll, dass die Medien unabhängig von Staat und Politik handeln und berichten. Parlament, Bundesrat und Verwaltung hätten so weniger direkten Einfluss auf die Medienregulierung. Dies dürfte jetzt in der Vernehmlassung noch zu reden geben.
Klaus Bonanomi. Und damit zu unserem Mann im Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Sie haben sich vertieft mit dem Gesetzesvorschlag auseinandergesetzt. Noch ein Wort zu dieser Kommission, die so viel Macht bekommen soll. Die soll ja aus 5 bis 7 Sachverständigen zusammengesetzt sein. Woher sollen denn diese Sachverständigen kommen?
Ja, da fangen die Probleme schon an. Das Gesetz spricht von unabhängigen Sachverständigen. Unabhängig, das heißt, sie dürfen nicht von der SRG sein, auch nicht von einem privaten Medienunternehmen, das Gebührengelder bezieht oder sich in den 2 Jahren vor der Wahl in die Kommission um solche Gebührengelder beworben hat. Da kämen also nur Praktiker von rein kommerziellen Medienkonzernen in Frage, zum Beispiel von Tamedia, die beziehen keine Gebühren. Und die würden dann bestimmen, welche Konkurrenten Gebührengelder erhalten dürfen und welche nicht. Das wäre dann ziemlich absurd. In Frage kommen dürften also vor allem Medienprofessorinnen und Professoren, denen fehlt aber die praktische Erfahrung.
Ja, und was ist genau der Sinn dieser Kommission?
Frau Leuth hat es angedeutet, heute definiert der Bundesrat, was in der SRG-Konzession steht oder welches private Medienunternehmen einen Anteil der Gebühren erhält. Das sei nicht unproblematisch, liest man im Bericht zum neuen Gesetz. Damit nicht der Eindruck einer staatlichen Einmischung entstehe, müsse eine solche staatsferne Kommission geschaffen werden. Und die würde wirklich extrem mächtig. Sie definiert die Programmangebote der SRG. Sie sagt, wer außerhalb der SRG Gebühren erhält, und wie viel? Sie beaufsichtigt die SRG und die privaten Gebührenbezüge. Sie verwaltet die gesamten Gebühreneinnahmen, also die 1,4 Milliarden würden an diese Kommission überwiesen. Sie darf bei Medienunternehmen vor Ort Kontrollen durchführen oder Sanktionen aussprechen in der Höhe von Dutzenden von Millionen Franken. Eines ausgerechnet darf sie aber nicht. Die Höhe der Abgabe, die Haushalte und Unternehmen bezahlen müssen, die will weiterhin der Bundesrat selber festlegen. Da ist das Gesetz inkonsequent.
Neu soll es in diesem Gesetz eben auch Gebührengelder geben für Online-Medien. Wer würde denn beim neuen Mediengesetz davon profitieren?
Die Bedingungen sind sehr restriktiv formuliert. Einen Anteil aus den Gebühren sollen nur Angebote online erhalten, die im Wesentlichen aus Beiträgen in Bild und Ton bestehen. Es ist erwähnt worden, zum Beispiel die Republik aus Zürich, das ist ja ein Vorzeigebeispiel, das würde kein Geld erhalten, weil es mehrheitlich aus Text besteht. Die Gesetzesbestimmungen sind vor allem auf Kleinstangebote zugeschnitten, die sehr spezifische Bedürfnisse befriedigen. Und diese Angebote würden aus dem bisherigen Topf finanziert, der für private Radios und Fernsehen mit Gebühren besteht. Zusätzliches Geld soll es nicht geben. Wie bisher sollen also maximal 6% der Gebühren für Private zur Verfügung stehen. Neue Online-Angebote würden bestehende private Radio- und Fernsehstationen mit Gebührenanteil direkt konkurrenzieren.
Und was würde das Gesetz für die Programme der SRG bedeuten?
Da ist interessant, dass die geltende Obergrenze beim Anteil der Gebühren für die SRG von 1,2 Milliarden Franken, dass dieser Deckel nicht ins Gesetz geschrieben werden soll. Dafür will der Bundesrat neu die Kompetenz erhalten, die Werbeeinnahmen der SRG nach oben zu begrenzen. Was das Programm betrifft, da gibt das neue Gesetz der SEG-Führung die Möglichkeit abzubauen, und zwar massiv. Die Rede ist nur noch von einem Radio- und Fernsehkanal in der deutschen, der französischen und der italienischsprachigen Schweiz, die mindestens angeboten werden müssen. Das Radio der rätoromanischen Schweiz, das heute explizit im Gesetz verankert ist, das wird gar nicht mehr erwähnt. Neu heißt es nur noch, die SEG berücksichtigt das rätoromanische auf angemessene Weise. Das tönt ziemlich schwammig.
Wenn Sie jetzt all diese Punkte anschauen und sie einordnen, welche Chancen geben Sie dem Mediengesetz in der Vernehmlassung?
Sehr schwer zu sagen, die ersten Reaktionen sind äußerst durchmischt. Die politische Rechte reagiert kritisch bis ablehnend, die politische Linke verhalten positiv. Ich denke aber, die meisten haben die Vorlage noch nicht genau studiert. Sie enthält zahlreiche Fallstricke, Unklarheiten und Widersprüche, die noch zu reden geben werden. Auf jeden Fall bietet das neue Gesetz ein riesiges Spielfeld für alle politischen Kräfte, die medienpolitischen Forderungen neu einzubringen. Auch über die Finanzierung und die Leistungen der SRG wird einmal mehr leidenschaftlich gestritten werden können.
Danke ins Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Und bewegt geht es auch hier weiter. Er kommt aus dem Süden und redet von Nächstenliebe und gemeinsamem Gebet, der Papst, und wird bejubelt in Genf. Zu Recht, fragen wir. Und sie kommen aus dem Osten, putzen, kochen und pflegen und werden zum Teil hier bei uns ausgebeutet, Pflegemigrantinnen. Jetzt greift der Bund ein. Der Petersplatz befindet sich heute in Genf. Der Papst schreitet durch die Menge, Hunderte von Gläubigen lächeln, winken und strecken ihre Babys für den päpstlichen Segen entgegen. Auf Einladung des Weltkirchenrats, einer wichtigen ökumenischen Institution, ist das Oberhaupt der katholischen Kirche in die Schweiz gekommen. Barbara Kolpi berichtet für uns aus Genf.
Kurz nach 10 war es soweit. Der Papst landete auf dem Flughafen in Genf. Als erstes begrüßte ihn Bundespräsident Alain Berset, auch Bundesrat Ignazio Cassis, Nationalratspräsident Dominique de Bumont und Genfer Behörden hießen den Heiligen Vater in der Schweiz willkommen. Eine Militärkapelle spielte die päpstliche Hymne und den Schweizer Psalm. In einem kleinen schwarzen Fiat wurde der Papst dann ins Flughafengebäude gebracht, wo er sich während rund einer halben Stunde mit Bundesrat Alain Berset austauschte. Der Bundespräsident sagte anschließend:
Wie gesagt, das ist für uns eine Ehre, ihn begrüßen zu dürfen hier in der Schweiz. Und dass wir auch sehr viele gemeinsame Werte teilen. In der Tat auch das sehr starke Engagement für die Friedensprozesse, sehr starkes Engagement für die Menschenrechte, für die humanitäres Recht. Das ist wirklich ein DNA der Schweiz. Und ich habe auch gespürt, das ist auch sehr wichtig für den Papst.
Der Hauptgrund, weshalb der Papst in Genf ist, ist der Besuch des Weltkirchenrats, der dieses Jahr das 70-jährige Bestehen feiert. Aber nicht nur, wie Alain Berset betont.
Ja, er hat eine sehr positive Botschaft gebracht, auch über die Rolle der Schweiz in die ganze Arbeit, die wir hier tun für Friedensprozesse, was wir hier tun für die Menschenrechte. Er hat wirklich da sehr stark insistiert und er hat mir auch gesagt, dass seine Anwesenheit in Genf hat auch damit zu tun. Ist klar ökumenisch, aber auch eine Unterstützung für die ganze Arbeit, die hier in Genf multilateral gemacht wird.
Der Papst ging dann vom Flughafen weiter zum Weltkirchenrat, betete mit Kirchenvertretern und betonte, wie es sein Wunsch war, nach Genf zu kommen.
Cari fratelli e sorelle, ho desiderato venire qui, pellegrino, in cerca di unità e di pace. Ringrazio Dio, perché chi ho trovato voi.
Und er erinnerte, dass Gott nach Einheit rufe, denn in einer geteilten Welt litten die Schwächsten am stärksten.
Il Signore ci chiede unità. Il mondo dilaniato da troppe divisioni che colpiscono soprattutto i più deboli invoca unità.
Heute Nachmittag wird der Papst eine Rede halten. Für viele Gläubige folgt der Höhepunkt dann aber am späteren Nachmittag mit der Feier der Heiligen Messe in den Palexpo-Hallen in Genf.
Der Bericht von Barbara Kolpi aus Genf. Und hier im Studio ist Religionsredaktorin Antonia Moser. Eingeladen worden ist der Papst vom Weltkirchenrat, also von einer ökumenischen Institution, die ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Ist jetzt diese Einladung an den Papst mehr als nur Symbolik?
Es gibt wohl keine konkreten Zugeständnisse im Sinne von «Wir feiern nun gemeinsam Eucharistie». Der Papst sagt mehr, die römisch-katholische Kirche schätzt die Arbeit des Ökumenischen Rats der Kirchen sehr. Also doch ein symbolischer Besuch. Das heißt aber nicht, dass das nichts bedeutet, denn die Zusammenarbeit zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und der römisch-katholischen Kirche war auch schon schlechter.
In seiner Rede ruft Papst Franziskus die Christen zur Einigkeit auf, also passend zur Ökumene. Jetzt ist es ja so, dass Katholiken und Reformierte die Ökumene in der Schweiz ja bereits großschreiben, besonders auch auf Gemeindeebene. Dürfen jetzt die Schweizer Gläubigen auf eine echte Öffnung hoffen mit diesem Papst? Ich meine zum Beispiel eine gemeinsame Eucharistiefeier?
Es ist ein schwieriges Thema. Da sind die Vorstellungen doch noch ziemlich unterschiedlich. Aber der Papst hat auch in seiner Rede heute betont, dass die Trennung der Kirchen ein Skandal sei. Er will einen gemeinsamen Weg begehen. Sein Motto ist denn auch gemeinsam gehen, gemeinsam beten, gemeinsam arbeiten. Auch hier gilt keine Revolution zwar, aber doch eine klare Willensbezeugung.
Wenn Sie sagen, keine Revolution, Papst Franziskus wird gerne als Reformpapst stilisiert, vor allem auch in den Medien. Wie reformfreudig ist er eigentlich und wie reformfreudig kann er überhaupt sein mit seinem Umfeld?
Sein Ton, wie er spricht, was er sagt, das ist anders, das ist klar. Aber eben konkret hat er noch nicht wirklich eine Revolution ausgelöst und das wird ihm auch vorgeworfen. Er rede einfach schön, aber getan werde nichts. Man muss aber auch sehen, er steht eben einer Weltkirche vor. Katholiken und Katholikinnen in Lateinamerika, in Afrika haben ganz andere Vorstellungen. Die wollen keine Segnung, zum Beispiel für homosexuelle Paare. Da muss der Papst immer einen Mittelweg finden, denn eine Kirchenspaltung, das möchte er zu allerletzt.
Der Einladung des Ökumenischen Weltkirchenrats hat sich auch der weltliche Bundesrat angeschlossen und Bundesrat Berset hat den Papst auch als Staatsoberhaupt empfangen, wie wir vorhin gehört haben, und das in Reformator Calvins Kanton. Ihre Gedanken dazu?
Also nur als Hinweis, im Calvin-Kanton Genf leben heute mehr Katholiken als Protestanten, vor allem wegen katholischer Immigranten. Und schließlich steht der Besuch im Zeichen der Ökumene, passt also gut in Genf. Der Bundesrat hat den Papst auch eingeladen, denn man darf nicht vergessen, der Papst ist nicht nur Vorsteher der römisch-katholischen Kirche, er ist auch ein Staatsoberhaupt von einem winzig kleinen Staat zwar, aber er hat Kontakte und auch Einfluss in der ganzen Welt. Er ist also eine wichtige Person und hat große Ausstrahlung. Da wollte der Bundesrat wohl nicht abseits stehen.
Danke, sagt Antonia Moser von der Religionsredaktion, nicht umgekehrt, von Schweizer Radio. Wer nicht so viel Geld hat, um ins Altersheim zu gehen oder in den eigenen vier Wänden bleiben will und Betreuung braucht, holt sie in die Schweiz. Die Frauen, in der Regel aus Osteuropa, die kochen, putzen, einkaufen und mit den Betagten den Alltag verbringen. Care-Migrantinnen nennt man diese Betreuerinnen. Oft sind sie während 7 Tagen in der Woche eingespannt, auch nachts auf Abruf. Die Arbeitsbedingungen werden daher immer wieder kritisiert. Von moderner Sklaverei ist die Rede. Nun will der Bund bessere Rahmenbedingungen für solche Betreuerinnen schaffen. Ostschweiz-Korrespondent Jonathan Fisch.
schauen, was wir haben im Kühlschrank, ja?
Genau.
Zusammen.
So tönt der Alltag beim Ehepaar Huber im St. Gallischen Sagans. Die Betreuerin Andrea Avrova bespricht das Abendmenü.
Ich bekomme einen Hafermus.
Hafermus und für Rudolf.
Kaffeekrumpel natürlich, wie immer. Er hat das am liebsten.
Die Slowakin packt seit kurzem bei Hubers an. Ohne diese Rundumbetreuung müssen die 83-Jährige und ihr Mann ins Pflegeheim.
Ich habe Räume, wo mich sehr plagt, das Polyarthritis. Dann hat man mir das Bein amputiert. Und dann habe ich noch die Altersleukämie. Leider. Und mein Mann ist auch in dem Alter und hat auch einige. Seit vor 2 Jahren eine Operation gehabt. Nierenausgenommen, Tumor gehabt. Vor ein paar Jahren Herzinfarkt, ja.
Erklärt die gepflegte Seniorin im Rollstuhl. Zunächst sei es ungewohnt gewesen, eine fremde Person rund um die Uhr im Haus zu wissen. Doch die Betreuerin gebe ihnen Sicherheit, besonders in der Nacht.
Wenn mit dem Mann etwas ist, er hat ja Zucker, hat natürlich auch schon ein paar Unterzuckerungen gehabt. Ich kann nicht aufstehen, ich habe wohl das Telefon am Bett, aber ich kann nicht hingehen und nicht aus dem Bett allein.
Auch die gelernte Pflegerin aus der Slowakei ist mit ihrem Arbeitsort zufrieden. Seit 6 Jahren arbeitet sie in Privathaushalten. Die Stelle in Sargans teilt sie sich mit einer Kollegin. So ist sie während 3 Wochen bei Familie Huber, dann für 3 Wochen in der Slowakei.
Das sind diese Vorteile von dieser Arbeit. Weil dann wir haben auf Slowakei 3 Wochen Urlaub. Jeden Monat.
Die Stelle vermittelt hat ihr eine Personalverleihfirma aus dem St. Galler Rheintal. Inhaber Rainer Perbrunner ist seit 2 Jahren im Geschäft und beobachtet einen wachsenden Markt. Seinen Kunden, wie etwa Familie Huber, vermittelt er Personal aus Osteuropa. Der Geschäftsmann gesteht ein, die Arbeit im Haushalt sei streng, vor allem wegen der hohen Präsenzzeiten.
In der Zeit, in der Sie hier arbeiten, sind Sie natürlich rund um die Uhr in einer Rufbereitschaft. Und das ist auch sehr fordernd. Da ziehe ich auch meinen Hut davor. Darum ist es auch nötig, sich entsprechend die Ruhezeiten wieder zu verschaffen. Aber selbstverständlich kann niemand 24 Stunden arbeiten. Und wir achten auch darauf und auch meine Kunden achten darauf, dass sich die Betreuerinnen entsprechend erholen können.
Einzelheiten regle er im Gesamtarbeitsvertrag, den die Personalverleihbranche vorgebe. Doch den Gewerkschaften gehen solche Regelwerke zu wenig weit. Problematisch seien jene Privathaushalte, die ihre Angestellten ohne Personalagentur einstellen würden. Weder Lohn noch Ruhezeiten könnten so überprüft werden. Maria Huber, Regionalsekretärin der Gewerkschaft VPOD in St. Gallen, fordert deshalb für alle Care-Migrantinnen eine verbindliche Arbeitszeitregelung.
Also wenn die Ruhezeit nicht geregelt wird, ist die Fehlerquote bei der Betreuung sehr hoch. Also es können Unfälle passieren, es können Fehlentscheidungen gemacht werden. Und in diesem Fall ist auch diese Situation, die Beziehung dann auch nicht mehr gut, wenn Unfälle im Haushalt passieren.
Schätzungen zufolge arbeiten schweizweit bis zu 30'000 Care-Migrantinnen. Handlungsbedarf sieht nebst den Gewerkschaften auch der Bund. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO ist im Moment daran, einen Arbeitsvertrag aufzusetzen, der die Bedingungen in der 24-Stunden-Betreuung erstmals regelt. Verbindlich wird das Vertragswerk aber nicht sein, wie es auf Anfrage beim Staatssekretariat heißt. Die Kantone werden selbst entscheiden können, ob sie den Vorschlag des Bundes umsetzen. Die politische Diskussion wird darum weitergehen. Voraussichtlich im Herbst berät der Nationalrat über eine parlamentarische Initiative. Diese will die Arbeitsbedingungen für Pflegemigrantinnen per Gesetz regeln.
Der Bericht von Jonathan Fisch. Gleich ist es eins, Charles Dieper. Die letzten Jahre, unser Mann in Paris.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Und heute Morgen fährt, das muss man feststellen, fast kein Zug. Und entsprechend sind die Züge, die dann ankommen, überfüllt.
L'étendard sanglant est levé, entendez-vous dans les campagnes.
Macron ist besser, weil eine klare Mehrheit anerkennt, dass er politisch das macht, was er vor seiner Wahl versprach.
nos compagnes.
Die Lebensbedingungen, sie wurden einfach unhaltbar für die gegen 2000 Migranten. Sie sind eigentlich lamentabel von Beginn weg, aber irgendwann sind sie dann so unhaltbar, dass die Polizei räumt.
Moi, ça fait 52 ans que je suis dans le quartier. Et je peux vous dire qu'autrefois, c'était quand même plus propre. Maintenant, c'est sale, tout le monde jette tout par terre, on pique-nique, on se soulage dans les bosquets. C'est l'enfer.
Nun sagt Charles Sieper als Korrespondent adieu und ist darum unser Gast im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annik Wangler.
Schweizer Banken vergeben Hypotheken heute schneller als früher. Nationalbankpräsident Thomas Jordan ist besorgt und hält dies teilweise für leichtfertig. Er verlangt nun Massnahmen. Neben Radio und Fernsehen sollen neu auch Online-Medien mit Geldern aus Medienabgaben unterstützt werden. Der Bundesrat will mit dem neuen Mediengesetz darauf eingehen, dass Online-Kanäle immer mehr genutzt würden. Bei seinem Besuch in der Schweiz hat Papst Franziskus Bundespräsident Alain Berset in Genf getroffen und zur christlichen Einheit aufgerufen. Am frühen Abend hält das Oberhaupt der katholischen Kirche in Genf eine Messe. Die BLS akzeptiert die Konzessionsvergabe von 2 statt 5 Fernverkehrslinien, damit man die Interregio-Linien Bern-Biel und Bern-Burgdorf-Olten fristgerecht übernehmen könne, verzichte man auf eine Beschwerde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.